Von David für einen Chorleiter. Höre meine Worte, Jahwe, auf mein Seufzen hab Acht. Vernimm meinen Hilfeschrei, mein König und mein Gott, denn ich bete allein zu dir. Frühmorgens schon hörst du meine Stimme. In aller Frühe bringe ich dir meine Gebete und warte auf dich. Du bist kein Gott, dem das Unrecht gefällt. Bei dir darf der Böse nicht bleiben. Überhebliche Prahler willst du nicht sehen. Wer Böses tut, der ist dir verhasst. Die Lügner lässt du zugrunde gehen. Mörder und Betrüger sind Jahwe ein Greuel. Ich darf dein Haus betreten, dank deiner großen Gunst. In Ehrfurcht bete ich zu dir. Neige mich zu deinem Heiligtum hin. Führe mich, Jahwe, nach deiner Gerechtigkeit. Tu es meinem Feinden zum Trotz und bahne mir den Weg, den ich gehen soll. Denn aus ihrem Mund kommt kein verlässliches Wort. Ihr Inneres ist voller Verderben, ihre Kehle ist wie ein offenes Grab. Ihre Zungen aalglatt. Lass sie dafür büßen, Gott. Stütze sie durch ihren eigenen Plan. Verstoße sie wegen ihrer vielen Vergehen, denn sie haben gegen dich, Gott, rebelliert. Dann werden die sich freuen, die bei dir geborgen sind. Ihr Jubel wird kein Ende mehr haben, weil du sie beschirmst. Und die, die deinen Namen lieben, freuen sich an dir. Ja, du segnest den gerechten Jahwe. Wie ein Schild umgibst du ihn mit deiner Gunst. Himmlischer Vater, ich bitte dich, hilf du uns heute Morgen, dein Wort zu verstehen und dass wir auf deinen Sohn Jesus schauen. Durch deinen Heiligen Geist. Amen. Eine Gruppe trifft sich an diesem einen Tag und sie diskutieren miteinander. Sie sind sich nicht ganz einig über folgende Fragen. Was ist die richtige Haltung, die wir so beim Gebet einnehmen können? Wann betet man? Wie oft betet man? Wie lange betet man eigentlich zusammen? Und welche Worte nehmen wir, wenn wir mit Gott im Himmel sprechen? Eine ähnliche Frage haben sich vor ein paar Jahren auf einer Freizeit von uns auch ein Mitarbeiter gestellt. Der hat sich auch Gedanken gemacht, wie bete ich denn mit anderen in einer Gruppe vor Gott? Und er hat sich für ein bekanntes Gebet entschieden und er hat die Worte gesprochen und kaum war er fertig und hat der Amen gesagt, da kam das Kommentar aus den Zuhörern, Junge, der betet ja wie Goethe. Ja, man kann sich schon die Frage stellen, wie beten wir denn mit unserem Vater im Himmel? In der Jugendarbeit, da haben wir uns im vergangenen Jahr immer wieder mit dieser Frage beschäftigt und wir haben versucht, einmal in die Tiefe zu graben, wie wir denn beten und was wir zum Gebet in der Bibel finden. Bei dieser Gruppe, von der ich gerade gesprochen habe, da geht es nicht um einen Hauskreis oder irgendeine Gruppe jetzt bei uns aus der Gemeinde, sondern es geht um 12 junge, gestandene Männer. Die 12 Jünger, sie gehen zu Jesus und sie stellen ihm genau diese Fragen und sagen, Herr, Lehrer, zeig uns, sag du uns, wie wir beten können. Bring uns bei, wie wir beten. Jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, Jungs, warum stellt ihr eigentlich ihr diese Frage? Das ist doch ganz einfach. Einfach reden mit Gott halt. Wie, das ist doch eigentlich nicht so wichtig. Und wir können uns darüber ja richtig zerfleischen, in welcher Weise Hände oben, Hände unten sitzen, Augen zu und welche Lieder wir singen und was wir so alles für Worte dann wählen. Sondern entscheidend ist doch eigentlich, was aus unserem Herz herauskommt. Einer, der einmal tief gegraben hat, der der Sache auf den Grund gehen wollte, ein Mann mit dem Namen Bonhoeffer, der sagt, es ist schon richtig, ja, unser Herz, das kann ganz arg viel. Unser Herz, es kann wünschen und davon hat es jede Menge. Es kann hoffen, unser Herz, es kann seufzen, unser Herz, es kann klagen, es kann Gott alles vor die Füße werfen. Unser Herz, es kann auch jubeln. Aber Bonhoeffer sagt, das alles heißt noch lange nicht zu beten, mit Gott zu beten, zu ihm zu beten. Beten heißt nicht einfach, dass wir unser Herz nur bei unserem himmlischen Vater ausschütten. Beten, sagt Bonhoeffer, das kann ein Mensch überhaupt von sich selbst gar nicht. Sondern wenn wir beten, dann brauchen wir jemanden, und zwar jemand ganz Bestimmtes. Wenn wir beten wollen, dann kommen wir um die Person Jesus Christus nicht herum. Vielleicht kennt der ein oder die andere von euch ja das Gefühl, ich kann ehrlich gesagt nicht beten. Ich finde keine Worte, die ich jetzt irgendwie sagen könnte. Oder ich habe das Gefühl, dass das, was ich sage, irgendwo in mir oder um mich herum in diesem Raum, irgendwo einfach nur so verhallt. Und so stellen wir uns immer wieder die Frage, wie können wir beten? Und dann suchen wir oft bei anderen Menschen, entweder wir lesen oder wir unterhalten uns mit erfahrenen Christen, wir suchen nach Antworten, wir beobachten, wie machen das denn die anderen? Wir fragen erfahrene Christen, wir bekommen auch den ein oder anderen Tipp oder Ratschlag, aber letztendlich bekommen wir auch nur von anderen wirklich die Antwort, wenn auch sie die Antwort bei Jesus gefunden haben. Und dieser Jesus, er nimmt seine Jünger mit hinein. Und genauso möchte er uns auch heute Morgen mit hineinnehmen, was es heißt und bedeutet, zu beten. Und dazu gibt Jesus seinen Jüngern Worte. Er gibt ihnen ganz bekannte Worte, die wir mitsprechen können, die seine Jünger damals mitgesprochen haben. Und während wir diese Worte sprechen, können wir mit dem Vater im Himmel sprechen. Auf die Frage, Herr, lehre uns beten, gibt Jesus seinen Jüngern das Vaterunser. Luther und mit ihm andere, die haben festgehalten und immer wieder betont, das Vaterunser auf der einen Seite und die Psalmen auf der anderen Seite, die sind ganz eng miteinander verbunden und sie gehören zusammen. Das eine, dieses kurze Gebet, was Jesus seinen Jüngern in diesem Augenblick gibt, das könnte man sagen, ist so etwas wie ein kurzer Prüfstein, wo wir so kurz prüfen können, mit dem, was wir beten, stimmt das mit dem überein, was Jesus sagt, so könnt, das könnt ihr beten. Die Psalmen dagegen sind ein ganzes Buch, eine ganze Sammlung von dem, was wir alles in völlig verschiedenen Situationen unserem Vater im Himmel sagen können. In der Bibel, da geht es um dieses eine Buch, das sich von allen anderen Büchern eben deshalb so komplett unterscheidet, weil es lediglich eine Sammlung ist von einem Gebet um das andere, eben die Psalmen. Aber wie bitteschön kommt ausgerechnet so ein Buch, solch eine Sammlung von Worten, die Menschen einmal gesprochen haben, in die Bibel? Die Bibel ist doch nach dem Verständnis von uns Christen ein Wort, das von Gott herkommt, die heilige Schrift. Aber Gebete, Moment mal, und wenn wir die Psalmen auch lesen, dann sind das doch zutiefst menschliche Worte. Wo Menschen Fragen haben, wo Menschen verzweifeln, wo Menschen wütend sind, wo Menschen verbittert sind. Und das ist Wort Gottes, das ist die Heilige Schrift. Als David jung und dynamisch war und an den Königshof von Saul kommt, dort betet und singt er in diesem Thronsaal vor diesem König. Und während er das tut, kommt der Geist von Saul, der so oft in Rage war, zur Ruhe. Ja, die Psalmen, die Gebete und Lieder, die David damals schon gesprochen und gesungen hat, die gab es lange, bevor es Jesus, der seinen Jüngern die Antwort gibt, gegeben hat, gab es diese schon. Und David, er war ein Mensch, ein bekannter, großer Politiker, aber er war ein Mensch. Und mit ihm haben noch andere diese Gebete geschrieben. Salomo, sein Sohn, oder heute in Neudeutsch würden wir sagen, ein Worship-Leader namens Asaph und mit ihm so eine ganze Musikgruppe levitischer Sänger. Das Besondere bei David, der so am Anfang der Psalmen steht, ist etwas ganz Besonderes. Mit David ist nicht nur ein großer Regierungsmann, sondern mit David verbindet sich ein ganz bestimmtes Versprechen. Ein Versprechen und eine Zusage, die Gott gibt. Gott sagt, ich werde einen Auserwählten schicken, einer, der euch retten wird. Und dieser Retter, der von mir kommt, David, der wird ein Nachkomme von dir sein. Und zu dieser Zeit, als David diese besondere Rolle als König zudem hat, werden die Lieder, finden seine Lieder und seine Gebete, finden wir sie wieder in dem Buch der Psalmen. Und David ist sich dieser Rolle, dieser Vorbildrolle, dieser Rolle hinweisend auf Jesus sehr wohl bewusst. Und nicht nur David ist sich dieser besonderen Rolle bewusst, sondern mit ihm die Gemeinschaft der Juden. Und diese Sammlung an Gebeten und diese Sammlung an Liedern, die wir in den Psalmen finden, die werden zum Gebetsbuch für die gesamte jüdische Gemeinschaft. Und in genau dieser Weise und genau in dieser Tradition, mit genau diesem Verständnis von den Psalmen, werden die Psalmen später das Gebetsbuch für Jesus selbst. Jesus kannte die Psalmen in- und auswendig. Und das war nicht nur, weil es Jesus war, sondern das war völlig normal. Ich heute kann mir das überhaupt nicht mehr vorstellen. Die Älteren von uns haben vielleicht noch die Ahnung, dass man tatsächlich so ein halbes Kirchengesangbuch auswendig kann. Die Juden damals kannten ihr Gesangbuch in- und auswendig. Und sie haben es gebetet in allen möglichen erdenklichen Lebenslagen und Jesus selbst bis in die letzte Stunde seines Lebens hinein am Kreuz betet er aus den Psalmen. Und so waren die Worte von den Psalmen, diese Gebete, nicht nur Worte von irgendwelchen Menschen, von einem großen König, sondern waren die Worte irgendwann Worte von Jesus selbst. Von denjenigen, den Gott auserwählt hat, den Gott bestimmt hat, durch den Gott selbst auf diese Welt gekommen war, dieser jemand, Jesus, betet diese Worte und macht sie damit zu seinen eigenen Worten. Und wenn wir diese Worte heute beten, wenn wir die Psalmen aufschlagen und diese Worte laut lesen im Gottesdienst oder für uns, dann sprechen wir die Worte von Menschen, wie David, von Jesus, aber mit ihnen und darüber hinaus von Christen auf der ganzen Welt. Jesus hat in diesen Psalmen, die so vielfältig, so unterschiedlich sind, alles hineingepackt. Und was wir an Not, an Freude erleben, an Dankempfinden, an Hoffnung haben, all das hat er mit diesen Worten selbst vor Gott gebracht. Und wenn wir heute diese Worte beten, dann lässt sich das ganz gut vergleichen mit diesem Moment, wo ein kleines Kind anfängt, das Sprechen zu lernen. Ein Kind lernt sprechen, indem der Vater zum Beispiel anfängt, das Kind anzusprechen, mit einfachen Worten, einfachen Sätzen. Und irgendwann dann fängt das Kind an, diese Worte aufzunehmen und versucht, sie nachzusprechen. Und indem es die Worte des Vaters lernt, fängt es an, mit dem Vater zu sprechen. Und genauso, sagt Bonhoeffer, ist das mit dem Gebet auch. Wenn wir anfangen, die Psalmen zu beten, nachzusprechen, zu unseren Worten zu machen, dann lernen wir, was es heißt, mit Gott zu beten. Und genau so wird er uns auch hören. Über Jahrhunderte lang haben in Klöstern Menschen, Mönche, das Bewusstsein für diese besondere Bedeutung der Psalmen wachgehalten, für die Menschen um die Klöster herum. Die Psalmen waren nicht nur das Gebetsbuch für die jüdische Gemeinschaft, sondern auch über Jahrhunderte hinweg das Gebetsbuch für uns Christen. Das haben wir nur vergessen. Die Mönche wie die Benediktiner, einer der ältesten und der älteste Orden, die haben das sogenannte Stundengebet gepflegt. Und indem sie so intensiv und so regelmäßig die Psalmen gebetet haben, da kamen sie mühelos vom Anfang bis zum Ende der Woche einmal komplett durch die Psalmen hindurch. Und das hat ihr Gebetsleben geprägt. Das hat das, was sie Gott gesagt haben, geprägt. Das hat ihre Gedanken geprägt, ihr Leben geprägt. Und obwohl Luther die Psalmen sehr geschätzt hat, ist aber in der Zeit der Reformation, in der sich die Gottesdienste verändert haben, das Leben der Christen verändert hat, ist dieses Bewusstsein für die Psalmen in Vergessenheit geraten. Da wurde es zugeschüttet. Da war es nicht mehr bewusst, zumindest für viele Christen, nicht mehr bewusst. Und erst im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, da gab es Männer wie Bonhoeffer, die der Sache neu auf den Grund gehen wollten, die gegraben haben, die nicht locker gelassen haben und die mit ihrem mit einer Klarheit und mit einer Schärfe Dinge wieder hervorgeholt haben. Alte Schätze, könnte man sagen, für uns wieder zugänglich gemacht haben und freigelegt haben. Und so fragen wir heute mit den Jüngern: Herr, lehre uns beten. Wenn wir die Psalmen jetzt heute vielleicht nach dem Gottesdienst motiviert sagen, ja, fangen wir doch mal wieder an, die Psalmen zu beten, dann geht es nicht um die Frage, was haben die Psalmen mit mir zu tun? Man kommt schnell an Stellen, wo man merkt, diese Worte, die sind mir so fremd oder so geht es mir vielleicht doch jetzt in diesem Moment gerade. Oder Moment mal, kann man das als Christ überhaupt, mit Verlaub, so deutlich und krass sagen? Es geht nicht um die Frage, was haben die Psalmen mit dir zu tun, sondern es geht um die Frage, was haben die Psalmen mit Jesus Christus zu tun? Und dann bieten die Psalmen nicht nur eine Anleitung dafür, für ehrliches Beten. Es wird dort, man kann es ungeschminkt sagen, es wird geklagt, es wird verflucht, es wird geschrien, es wird gelobt, gedankt auch, es wird sich gefreut. Aber nicht nur darum geht es in den Psalmen, sondern wer regelmäßig mit diesem Buch unterwegs ist und betet und es auch lernt, neu zu durchbeten, wird feststellen, dass so manches, was in unserem Herzen liegt, was uns so wichtig ist und was uns leitet, was uns schmerzt, was uns freut, wie das in den Hintergrund tritt. Und dann geht es, wie Bonhoeffer sagen würde, nicht mehr um die falsche Sprache des Herzens, sondern auf einmal um die Sprache, zu der uns unser Vater im Himmel befähigt und die er uns gibt. Und dann werden wir merken, wie es über Jahrhunderte hinweg Gläubige, Juden und Christen die Erfahrung gemacht haben, dass Gottes Wort verändert, uns verändert. Und das zeigen vielleicht in besonders drastischer Weise der Psalm, den wir am Eingang gerade gehört haben, der Psalm 5. Ein Gebet, das es in manchen Ausführungen noch viel drastischer gibt, wo man eine Sprache findet, wo man sich fragen kann, mit Verlaub, gehört das bitteschön in den Mund eines frommen Christen? Wie bitteschön können solche drastischen und krassen Worte, Worte eines Menschen sein, die ein Mensch über einen anderen Menschen spricht, wo er ihm etwas an den Kopf wünscht, weil er verletzt, weil er enttäuscht ist, weil er Angst hat. Wie kann das bitte schön Wortes Gottes sein? Entscheidend ist wieder nicht das Motiv oder wir könnten vielleicht sagen, das, was so zunächst aus dem Herz herauskommt, sondern entscheidend ist der Inhalt, das, was Gott uns hier in den Mund legt. Es geht in Psalmen wie Psalm 5 nicht allein um meinen persönlichen Streit, den ich habe. Es geht nicht allein um die Rache in eigener Sache, sondern wer die Rache Gott gibt, das, das Gott straft, das Gott urteilt, wer das Gott in die Hand gibt, der sagt, Gott, sorge du dafür und lässt es los. Er überlässt es Gott, dass er letztendlich ist, der richtet, und dass nicht ich es bin, der andere dafür straft, was sie mir angetan haben. Und das muss nicht und das wird nicht nur erfüllt, sondern wir Christen wissen, das wurde bereits erfüllt. Gottes Rache trifft nicht den einzelnen Sünder. Gottes Rache trifft nicht dich oder mich, sondern Gottes Rache, seine Strafe, sein Urteil, das trifft den einen, der so ganz ohne Sünde war, seinen Sohn am Kreuz. Der ist an diese Stelle getreten, die eigentlich uns hätte treffen müssen. Jesus Christus hat diese Rache, dieses Urteil Gottes getragen, um die in den Psalmen, wie zum Beispiel in dem Psalm 5, gebetet wird. Und Jesus selbst sagte einmal, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Psalme wie der Psalm 5 führen uns direkt zum Kreuz und dort zu Jesus Christus und zu seiner Vergebung und zu seiner Liebe. Rache wird zur Gnade. Ich kann, und das merke ich, wenn ich anfange, diese Worte zu vergeben, ich kann meinen Feinden, denen, die es böse mit mir meinen, nicht vergeben. Weil sie mich vielleicht zutiefst verletzt haben, es zu schlecht mit mir gemeint haben, mich ausgenutzt haben. Aber Jesus, der ans Kreuz gegangen ist, der kann das sehr wohl. Der, den Gott versprochen hat, der, den Gott geschickt hat. Und ich darf und kann es durch ihn. David, mit ihm Jesus, die ganze Gemeinde und schließlich ich selber. Erkennen wir den Schatz? Diese Frage stellt sich uns heute Morgen vielleicht. Den wunderbaren Weg, den Gott geht, um uns das Beten zu zeigen, uns das Beten beizubringen, vielleicht neu ins Bewusstsein zu führen und uns mit hineinzunehmen, was es bedeutet, wirklich mit dem Vater zu reden, mit seinen Worten zu sprechen und uns mit seinem Blick auf die Dinge verändern zu lassen. Ich bete.